Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Batikan Pulat. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das werden wir gleich nochmal herausfinden, ob das so richtig war. Er ist aktiver Politiker der Linken in Bochum. Mit ihm sprechen wir über seinen persönlichen Weg in die Politik, seine Erfahrung im Hochschulalltag und natürlich über die bevorstehende Kommunalwahl am 14. September in NRW. Wir wollen herausfinden, was ihn motiviert, welche Themen ihm besonders am Herzen liegen und wie er die politische Landschaft in Bochum sieht. Außerdem werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Was verbindet man? Wie verbindet man politische Arbeit mit Lehre? Und welche Projekte treiben ihn gerade besonders an? Freut euch auf ein spannendes, persönliches Gespräch, voller Einblicke in Politik, Engagement und die Stadt Bochum. Ich sage Glück auf, Batikan.
Genau, Batikan. Das ist schon richtig gut. Also das war, das ist interessant, denn als ich eingebürgert wurde, gab es die Buchstaben tatsächlich. Das heißt, auf dem deutschen Pass steht der Name richtig drin. Das ist ziemlich cool. Und ich mag den Namen sehr, denn meine Oma hat den ausgewählt. Und es gibt einen türkischen Protestsänger, der heißt Cem Karaca. Einer seiner Partner und Mitprotestsänger, Barış Manço, der hatte einen Sohn und der hieß Batikan. Und da sie großer Fan von diesem Protestsänger war, hat sie diesen Namen ausgesucht. Und ich bin sehr froh, dass ich den tragen kann.
Ja, voll cool. Und damit wäre auch schon die Herkunft des Namens auch schon so ein bisschen geklärt, wo er herkommt. Unheimlich schöner Name, ein Name, den man nicht so oft lesen kann. Und also schön, dass du hier bist. Es freut mich.
Ja, super. Er passt auch irgendwie thematisch fast schon. Also der Name heißt auch auf Türkisch das Herr des Westens. Also das ist...
Ich meine, da bist du ja in Bochum genau richtig mit.
Das passt ganz gut, ja.
Ja, super. Erzähl uns auch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du politisch aktiv geworden und was hat dich ursprünglich zu den Linken geführt? Jetzt mal so von Genosse zu Genosse.
Also ich war schon immer politisch. Ich habe irgendwann angefangen zu studieren mit 10 anderen FreundInnen, auch mit Menschen mit Migrationsgeschichte. Davon haben wenige ihr Studium zu Ende bekommen. Das hat mir schon so eine Perspektive darauf gegeben, dass es vielleicht für Menschen mit meinem Hintergrund doch nicht so einfach in dieser Welt ist. Ich habe angefangen, Englisch und Philosophie zu studieren und musste BAföG-Anträge ausfüllen, meine anderen FreundInnen auch. Meine Eltern wussten nicht, wie die mit mir damit helfen. Ich konnte erst nicht ausziehen. Die Ruhr-Uni ist auch so eine klassische Pendler-Uni. Das heißt, aus den Nachbarstädten, aus Kam, aus Schwerte, aus Hagen, aus Herne, gehen die Leute an diese Uni, um zu studieren. Und die gibt es ja tatsächlich nicht so lange. Die wurde nämlich in den 60ern erst eröffnet. Richtig realisiert habe ich die Lage von mir persönlich, als ich ein Auslandssemester gemacht habe und plötzlich kein Auslands-BAföG mehr bekommen konnte. Ich durfte im Ausland aufgrund dieses Erasmus-Stipendiums in Newcastle auch nicht arbeiten. Und musste tatsächlich meinen Eltern anhauen, ob die Geld haben. Und da bin ich in ein paar Diskussionen mit denen gekommen. Die haben sich halt, die dachten sich halt, so ein Studium, so eine Unterkunft, die finanziert sich schon irgendwie vom Staat. Und da bin ich tatsächlich auch mit Klassentheorie. Habe ich ein bisschen Marx gelesen, Foucault gelesen, Gramsci gelesen. Habe dann immer mehr realisiert, okay, die Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft, die sind vor allem durch die ökonomischen Bedingungen zustande gekommen. Das hat mich dann erstmal so intellektuell akademisch politisiert, habe dann 2017 meinen Bachelor fertig gemacht und habe dann gesagt, okay, ich will was verändern, aber ich möchte europäische Zusammenarbeit, wir müssen alle irgendwie zusammenarbeiten. Habe dann European Culture and Economy studiert. 2020 abgeschlossen und wir wissen ja alle, was da war zwischen 2019 und 2020. Da gab es halt totale Unsicherheit. Also die Leute haben teilweise keine Jobs gefunden. Es war nicht klar, ob ich aus Bochum ausziehen soll in dieser Unsicherheit. Und da habe ich tatsächlich ganz impulsiv entschieden, weil ich schon immer mit Menschen zusammengearbeitet habe. Ich habe tatsächlich 2015, 2016 in einem Projekt mitgewirkt mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die hießen damals im Kurztitel UMF. Das hat mich sehr an mich irgendwie erinnert. Auch wenn ich selbst nicht geflüchtet bin und hier geboren bin, diese Startschwierigkeiten, dieses, ich werde nicht ernst genommen, ich spreche die Sprache vielleicht nicht richtig, es wird sich über meinen Akzent lustig gemacht, ich muss in eine spezielle Klasse, das war beispielsweise in der Grundschule bei uns auch so, alle, die Religion abgewählt haben, sind in eine türkische Klasse gekommen, das ist zwar irgendwie nobel, aber man wird ja trotzdem irgendwie in eine andere Gruppe gesteckt und fühlt sich nie so richtig zugehörig. Das hat auf jeden Fall auch nochmal Auswirkungen darauf gehabt. Und ich habe den Bachelor tatsächlich auch auf Lehramt studiert, mit einem Optionalbereich heißt das hier, mit Lehramtspraktika etc. Da habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt einen Masterabschluss, ich mache jetzt den zweiten einfach schnell hinterher, während Corona. Habe das dann gemacht, bin der Gewerkschaft beigetreten, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und habe mich da dann angefangen zu engagieren, noch tiefer in Bildungsungleichheit, Bildungstrichter, gerade Ungleichheit im Ruhrgebiet auch eingetaucht, NRW, Schulsysteme auch im Bundesvergleich und Landesvergleich kennengelernt, auch die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Schulformen, also beispielsweise die Hegemonie quasi fast schon des Gymnasiums, also die Unantastbarkeit des Gymnasiums vielleicht verstanden. Ja. Ich selbst war auf einer Realschule, bin dann irgendwann auf eine Gesamtschule gekommen, habe dann da erst mein Abitur gemacht und das war mit vielen Menschen, die im Studium waren, tatsächlich nicht so. Die waren auf dem Gymnasium, es war klar, dass sie studieren werden und das realisiert man als Mensch mit Migrationsgeschichte erst später. Also das war schon ein Politisierungsmoment. Ein wirklicher Schlüsselmoment für mich war tatsächlich am 29. Januar 2025 der Dammbruch der CDU. Und ich erinnere mich noch sehr genau, ich bin ins Theater gegangen, das Schauspiel aus Bochum ist super, die haben immer tolle Stücke, Premium-Theater kann ich sehr empfehlen. War auf einem E-Roller, hatte auf den Ohren Epsilon, den Song Koffer und die Line lief irgendwie, ja Deutschland, du kannst mich abschieben, deine Rentner sammeln trotzdem Pfandflaschen auf den Straßen und sie bleiben kalt. Und ich habe eine Träne vergossen und gesagt so, ey, ich muss jetzt was machen. Wir müssen irgendwas machen, das geht nicht so weiter. Also die Ungleichheiten, die treffen ja vor allem die Menschen, meine Community, die treffen auch andere Communities natürlich, queere Menschen etc. Aber diese Prekarisierung wird weiter voranschreiten, gerade wenn Konservative stärker werden. Und dann habe ich gesagt so, hey, okay, ich mach mal bei den Haustürwahlkämpfen mit.
Okay.
Die sind tatsächlich, also das war wirklich interessant, denn wir haben ja gesagt, wir hören den Menschen zu. Wir machen auch nicht sofort einen auf, wir mobilisieren euch, damit ihr uns wählt, sondern wir möchten erstmal wirklich von der Basis verstehen, was die Probleme sind. Und da habe ich gesagt, okay, das ist die Partei, das ist auf dem richtigen Weg. Da kann ich gut mit Menschen zusammenarbeiten. Der Vibe war auch super im Kreisverband, wirklich. Also sehr solidarische Menschen haben einen nie verurteilt. Natürlich bin ich auch bei den Linken in der Minderheit, so ist es nicht. Trotzdem haben wir dann ganz viele unterschiedliche Initiativen angestoßen, beispielsweise durch Links-Kennex, also die migrantische Linke, die sich auf Bundesebene schon organisiert hatte, haben wir gesagt, okay, wir brauchen sowas im Ruhrgebiet. Zum ersten Treffen kamen dann 70 Leute, wir hatten gar keinen Platz mehr. Also der Bedarf ist riesig. Die Menschen wollen sich engagieren, die wollen sich aktivieren und ich bin halt einer davon gewesen. Und natürlich sind linke Ideale inhärent, gerade wenn man sich mit Theorie auseinandersetzt. Aber so konkret mit den Menschen in Austausch gehen etc., das ist schon richtig schön.
Okay. Wie, ich höre so raus, es hat schon lange bei dir so gebrodelt, dieses politische Engagement. Seit wann bist du dann in die Linke eingetreten? Erst dieses Jahr im Frühjahr?
Erst Anfang des Jahres. Ich war tatsächlich, da möchte ich auch natürlich ehrlich sein, das wissen auch viele, ich bin irgendwann, weil man das so macht, in die SPD eingetreten, hab dann wirklich, war ganze Zeit passiv, hab mich nur aufgeregt, bin sogar einmal in einen Ortsverein gegangen, hab's irgendwie gar nicht gefühlt, ich hab mich nicht repräsentiert gefühlt und hab dann diese Bürokratie, das ist ja auch so eine Bürokratie, man muss da austreten, man muss irgendwo hin eine E-Mail schreiben und hab das dann so vor mich hingetrieben und wir hatten tatsächlich auch im Januar, kurz vor den Bundestagswahlen, eine Aufnahme. Da war auch Jansson Köktürk da, unsere Bundestagsabgeordnete. Die kenne ich tatsächlich aus Bochum. Wir haben immer wieder kommuniziert gehabt. Und sie hat auch gesagt, so, was machst du da eigentlich? Also komm zu uns, wir brauchen Leute, wir müssen stärker werden. Und das war tatsächlich der richtige Move, würde ich sagen. Also ja,
voll cool.
Das macht wirklich Spaß so.
Ja. Und jetzt in eine Partei einzutreten, ich kenne das ja von mir, ist ja eine Sache. Aber jetzt noch richtig aktiv zu werden, rauszugehen, irgendwo zu klingeln, sag mal, hör mal, wir sind die Linken. So, bevor der wieder kommt, ja, wo sind die SED-Milliarden oder sonst was? Man kennt ja diese typischen Vorwürfe. Aber das ist ja dann schon ein Step weiter nach vorne. Wie hat sich denn das so bei dir so durchgesetzt? Also, ich kenne bestimmt viele Parteimitglieder, die sagen, ich bin da drin, das ist ganz cool, ich feiere Heidi ab oder Ines oder den Jan van Aken oder sonst was, aber so richtig rausgehen, so einen Stand zu machen auf dem Marktplatz, ist schon was anderes. Mhm. Wie war das denn bei dir?
Also, natürlich feiere ich Heidi, Ines. Also, Ines hat zum Beispiel sagt immer wieder, wir haben ein langfristiges Ziel, wir müssen die Partei proletarisieren und das dauert. Also das ist jetzt nicht jetzt so ein Moment, wo wir sagen, hey, wir wollen in eine Regierungsverantwortung geraten und das wird nicht funktionieren. Wir müssen wirklich 5 bis 10 Jahre schauen, dass wir die Partei so stärken, dass wir auch Menschen aus der Arbeiterschicht, ich meine, ich bin mittlerweile Akademiker, natürlich habe ich eine Berufsbiografie als, man nennt das ja Bildungsaufsteiger, aber da können wir gleich nochmal eingehen, aber diese langfristigen Ziele, die immer im Kopf zu behalten und ständig gesagt bekommen, auch von den Parteivorsitzenden, das hilft enorm. Also ich bin ein abstrakter Typ, mir helfen solche Ziele, aber auch dieses, das hat glaube ich auch Ines gesagt, diese radikale Freundlichkeit, wirklich, also kill them with kindness. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Podiumsdiskussion in Wattenscheid, das ist tatsächlich einer der ärmeren Stadtteile in Bochum, einer der sozioökonomisch benachteiligten Stadtteile. Und da wurden Publikumsfragen gestellt, also das ist ja auch immer so ein bisschen wild. Und das war ein grundsätzlich migrantisches Publikum, weil es ging um den Integrationsausschuss, aber da war halt ein eher weiß-deutsch gelesener Mensch, der eigentlich eher eine Aussage getätigt hat. Da war keine wirkliche Frage, sondern ich erkenne meine Stadt nicht mehr wieder, also dieses typische, meine syrischen Nachbarn und ich bin rübergegangen und die essen mit den Händen und der Junge war bei uns und der konnte keinen Stift halten und konnte nicht schreiben und dann wussten alle anderen auf dem Podium nicht, was sie mit dieser Aussage anfangen sollen, aber ich habe mich sofort daran erinnert, okay, wie entgegnen wir dem? Und dann habe ich gesagt, so, das ist doch der erste Austausch. Wir brauchen Nachbarschaftskulturen, wir brauchen Menschen, die miteinander arbeiten. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir haben doch vorhin im Podium darüber gesprochen, dass mein Opa vor 50 Jahren hierhin gekommen ist und erstmal in eine Türkensiedlung ziehen musste. Natürlich gibt es da kulturelle Unterschiede, aber dieses Nachbarkeitsverständnis, wir sind voreinander da, wir machen eine Community, das ist doch genau das, was wir als Linke wollen. Und das sagt auch Ines immer, sie ist immer wieder in Lichtenberg beispielsweise, das sagen auch die Menschen aus unserem KV und genau das machen wir vor. Wir möchten mit den Menschen konkret zusammenarbeiten und das macht mir tatsächlich Spaß, weil die Jahre, in denen ich in Bochum gelebt habe, habe ich immer wieder versucht, Communities aufzubauen, bin in unterschiedliche Communities gegangen, habe den Kontakt gehalten, habe die Probleme der Menschen mitbekommen und deswegen funktioniert das auch gerade, meiner Meinung nach, zumindest in meinem Kiez. Ich kenne die Leute vertrauen mir, ich muss mich nicht verstellen und genau das brauchen wir, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir füreinander da sind.
Ich glaube, was auch ganz gut ist bei der Linken, also klar, jetzt reden natürlich hier zwei Parteimitglieder, also das muss man jetzt für den Zuhörer auch mal sagen, was ich ganz angenehm finde bei diesen Hausgesprächen, es geht ja nicht darum, alles ist scheiße, wählt uns. So, dieses Aufdrücken, wir sind hier die Coolsten. Man will ins Gespräch kommen. Ja, worum geht's denn hier eigentlich? Wie war deine Woche? Was ist schiefgelaufen? Ich glaube, das ist so ein Unterschied zu anderen Parteien. Also ich weiß nicht, wie es bei der SPD oder CDU läuft, ob die so Haustürwahlkampf machen. Aber ich habe das noch nicht so richtig mitbekommen, dass sie das so groß aufbauen wie bei den Linken, oder?
Ja, ich absolut. Also das sind natürlich auch Strategien, kann man so sagen. Also es gibt ja die Frage nach Mobilisierung. Wollen wir die Leute mobilisieren? Da spricht Inside CDU, kann man sich anschauen. Da wird halt oft über Mobilisierung gesprochen. Wie mobilisieren wir die Leute? Da geht es halt darum, dass die Leute die Partei wählen. Und wir haben gesagt, langfristiges Ziel, das muss man immer im Blick behalten, das sage ich auch den Genossinnen hier immer, wir wollen organisieren. Wir wollen, dass die Leute selber aktiv werden. Wir wollen, dass die Leute auf ein Sommerfest kommen und Sonstiges. Und das ist das langfristige Ziel. Das unterscheidet sich tatsächlich enorm. Aber was auch enorm hilft, ist, dass tatsächlich Menschen in der Partei sind, die aus intrinsischer Motivation heraus sich aktivieren. Ich erlebe wenige Karrieristinnen, natürlich gibt es das in jeder Partei irgendwie, aber gerade in den anderen Parteien hatte ich das Gefühl, da ist wenig Bezug zu den BürgerInnen in Bochum tatsächlich und gerade hier im Innenstadtbereich, da wird halt mal vorbeigeschaut, wenn irgendwie mal ein Event ist, wenn mal ein Politiker kommt, letztens, das haben die nicht groß angekündigt, natürlich, die sind, ist ja auch nicht jetzt Heidi Reicheneck, kam Paul Ziemiak nach Bochum. Ja. Das war eine interne CDU-Veranstaltung. Und dann sind die ganzen Leute aus dem Bochumer Süden, also im reicheren Teil, waren sie plötzlich in der Innenstadt, sind an den syrischen Läden vorbei. Und ich habe eine Kolonne von Menschen gesehen, die ich hier nie gesehen habe, die halt so Alien wirken auch in diesen Bereichen. Wenn man mit einem Anzug irgendwo hingeht, wo Leute sich keine Anzüge kaufen können, dann, und ich glaube, dieser Bezug ist tatsächlich bei den Linken da und deswegen mobilisieren wir nicht nur, dass die Leute uns wählen, natürlich ist das schön, aber wir sagen das immer, das wäre schön, aber langfristiges Ziel, wir wollen die Leute organisieren, wir wollen Nachbarschaftskulturen aufbauen und das hilft.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist das für die Hörer, die es nicht so kennen, dieser Haustürwahlkampf? Was sind da so die Reaktionen, wenn ihr da klingelt und ihr steht da mit euren Westen und euren Tütchen und linke Fähnchen und so? Wie sind so die Reaktionen? Kannst du da mal so einen Querschnitt reinbringen?
Das kommt
auch wenn es schwer ist, ich weiß.
Ja klar, also das kommt natürlich drauf an, wo man ist. Ne? Also wenn man, es gibt hier linkere Kieze oder Nachbarschaften und konservativere. Einige machen die Tür natürlich gar nicht auf. Oft ist es so, dass die Tür so halb aufgemacht wird, wenn die Tür ganz aufgemacht wird und die Leute sich freuen, weißt du schon sofort, okay, das wird ein gutes Gespräch. Aber grundsätzlich sind die Reaktionen schon sehr positiv. Also die Leute wollen über ihre Probleme sprechen, die finden es auch interessant, dass wir denen erstmal nichts andrehen und ganz, ganz wichtig, ganz, ganz entscheidender Faktor, wir wollen ja Politik anders machen und wir wollen die Lebensqualität der Menschen verbessern. Deswegen kommen wir auch in Phasen des Gesprächs mit Sachen wie Heizkostencheck, Mietwucher-App. Das sind halt so Tools, die den Menschen extrem helfen und die Leute denken sich, okay, ja, da wird jetzt nicht über meinen Kopf hinweg irgendeine Entscheidung getroffen, wo ich keine Auswirkungen drauf hatte, sondern hier wird wirklich versucht, mir Geld zurückzuholen, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und das ist tatsächlich immer, wird sehr positiv angenommen.
Ja, voll gut. Du bist ja nicht nur politisch aktiv, sondern unterrichtest auch an der Ruhr-Universität, gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie gelingt es dir eigentlich, diese verschiedenen Rollen miteinander zu verbinden, also der Lehrer, der Politiker? Schwingst du da mal das Kapital von Marx oder kommst du mit einem Tax-Rich-Shirt in den Unterricht?
Okay. Also neben meiner Hochschuldozententätigkeit bin ich tatsächlich Lehrer an auch einer normalen Schule, also einer Schule mit einer Sekundarstufe 2. Da ich auch Beamter des Landes NRW bin, bin ich mäßigungsverpflichtet und darf natürlich nicht über alle Sachen in der Schule sprechen. Aber ich kann grundsätzlich über Unterricht sprechen und wie die Menschen mir entgegnen. Also es ist natürlich interessant, gerade in den letzten Monaten jetzt, wo ich angefangen habe, Profil zu öffnen, einen TikTok zu erstellen, dass dann tatsächlich Schülerinnen kommen und sagen, Herr Pullert, ja, stimmt. Und dann kommen auch Kommentare wie, ja, Sie haben recht, Herr Pullert. Und auch Schülerinnen, die, also wir haben beispielsweise montags einen Foodtruck in Wattenscheid, wo einfach kostenloses Essen angeboten wird.
Cool.
Also ohne großes Tralala und die Menschen können mit uns ins Gespräch kommen. Dann kommen Kommentare wie, also gerade vom rechten Spektrum, oh, das Essen ist bestimmt vergiftet. Und meine SchülerInnen fangen an, das zu verteidigen. Ja, kostenloses Essen, wie schlimm, beispielsweise.
Ja.
Und das ist schon cool. Aber ich, natürlich, Klassentheorie und Klassenkampf ist inhärent relevant. Es gibt Lehrpläne, in denen auch soziale Theorien behandelt werden. Es gibt auch, also ich unterrichte ja Englisch und Philosophie. Das sind halt beides Fächer, die man auf jeden Fall gut miteinander verbinden kann. Man kann auch natürlich einen Marx lesen in der politischen Theorie. gerade im Englischen kann man sich mit Klassentheorie und Geschichte und Rassismus und Postkolonialismus auseinandersetzen. Das sind ja alles Dinge, die zusammenhängen. Ich sage aber auch meinen Schülerinnen immer, und das ist immer eine Personal Note, Leute, ihr seid hier in einem prekären Raum. Also ihr werdet sehen, wenn ihr irgendwann anfängt zu studieren, wird es Menschen geben, denen es deutlich einfacher fällt, die mit dem Auto zur Uni fahren, die Geld von ihren Eltern bekommen, die sich aussuchen können, nicht nur Duisburg-Essen oder Düsseldorf oder Bochum, sondern ich studiere jetzt in Berlin, weil ich es mir aussuchen kann, oder ich gehe jetzt nach München. Das wird es alles geben, das werdet ihr irgendwann später realisieren. Trotzdem, lasst euch nicht unterkriegen, macht einfach weiter. Ich weiß, in Deutschland herrscht so ein Zertifizierungsfetisch. Man braucht für alles immer irgendwie ein Zertifikat und ein Zeugnis. Und wenn du ein Abitur gemacht hast und einen Bachelor hast, bist du dann gebildet. Ich sage denen aber auch immer, alle Menschen haben unterschiedliche Bildungsschwerpunkte. Ihr habt in einigen Positionen so kritische Positionen, die sind super wichtig. Und die sind teilweise auch inhärent so politisiert, das ist tatsächlich sehr schön. An der Universität ist es natürlich etwas anders. Da hast du gerade im kulturwissenschaftlichen Bereich so einen gewissen linken, progressiven Konsens. Die Menschen setzen sich tatsächlich mit den Theorien schon auseinander. Aber das war sehr interessant. Es gibt nicht so viele Menschen mit Migrationsgeschichte aus dem Ruhrgebiet, die dann Hochschuldozenten werden. Also wir haben Beispiele. Wir haben Beispiele. Wir haben Aladin El-Mafalani, wir haben Karim Feraiduni, wir haben jemanden wie Naku Leng. Also das sind alles Menschen, die da sind. Das ist super wichtig. Das sind gute Repräsentationsfiguren. Naku selber sagt zum Beispiel, ich bin ein Produkt von Stiftungen, Preisen und Sonstiges. Deswegen bin ich hier, aber ich bin eine Ausnahme. Und das ist halt das Ding, das realisieren Studis tatsächlich. Ich habe ein Seminar zum Thema Orientalism gegeben und da waren tatsächlich ganz viele Hijabis zum Beispiel, die sich sehr empowered gefühlt haben, dass da jetzt ein Dozierender ist mit türkischem Migrationshintergrund, der auch offen darüber spricht, wie er da hingekommen ist, was die Struggles sind, wenn man beispielsweise weiter in der Universität bleiben möchte. Und dass meine Figur irgendwie auch inhärent politisch ist, wie ich da stehe und auftrete, mit den Menschen interagiere und dann noch das hilft, dass man diese Bildungshintergründe hat, das ist tatsächlich so, das ist immer eine Reaktion, die interessant ist, die bei den Menschen hervorgerufen wird.
Ja. Du hast ja gerade diese Beispiele genannt, wo es dann richtig gut funktioniert hat. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass die Leute nicht so zum Aushängeschild werden. Guck mal, das klappt ganz gut. Also eigentlich läuft es ja ganz gut, aber er sagt ja, ich bin da eine Ausnahme. Also das ist zwar ganz schön, dass ich das geschafft habe, aber da sind noch ganz viele, die es leider nicht geschafft haben. Und Thema Bildung und Machbarkeit, das ist ja auch ein Thema der Finanzierung. Wie bin ich finanziell gestellt? Ich hatte letztes Jahr Katja Kipping hier und habe auch darüber gesprochen, wie finanzielle Stellung wichtig ist für die Bildung. Also, dass da mehr Bildung möglich ist, wenn du mehr Geld hast. Ist mal ganz schlicht so gesagt. Welche Erfahrungen aus deinem Alltag in der Stadt Bochum inspirieren dich für die politische Arbeit am meisten? Gibt es da Punkte, wo du sagst, genau deswegen mache ich das Ganze hier? Es gibt schon mehrere Punkte, gehe ich mal von aus.
Absolut. Also, ich versuche das immer so als gesamtes Ruhrgebietsprojekt fast schon zu betrachten. Ich weiß, dass es jetzt Stadtratswahlen in Bochum sind, aber gerade das Ruhrgebiet ist von einer krassen Ungleichheit betroffen. Wir haben Regionen wie beispielsweise Gelsenkirchen, die mit zu den Ärmsten in Deutschland führen. Wir haben ein extremes Süd-Nord-Gefälle, also Süden ist reicher, näher an der Ruhr ist grüner, gibt mehr Häuser, hat ein Überangebot an Ärzten, Überangebot an Kitaplätzen, Überangebot an Schulen, kaum Spielhallen, dann gehst du in den Norden, die Häuserreihen werden enger, Unterangebot an Ärzten, Unterangebot an Kitaplätzen, also das zieht sich durch das gesamte Ruhrgebiet. Dann sind tatsächlich noch die Nachbarstädte noch stärker betroffen, also beispielsweise Herne, Gelsenkirchen, Hagen, also Bochum, Dortmund, Essen. In der Stadt sieht man schon eine krasse Ungleichheit. Wenn man dann in die Nachbarstädten geht, wird das noch schlimmer. Und das ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder motiviert, reinzugehen und mitzumachen, mitzuarbeiten und auch den Menschen eine Stimme zu geben, die es tatsächlich nicht können. Also das ist super wichtig.
Ja, okay. Mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen zu deiner SPD-Zeit, wenn ich die noch stellen darf.
Natürlich.
Also du bist ja dann da rausgegangen bei der SPD. Wie ist das? Gibt es dann so einen Versuch, dich zu halten? Die haben gesagt, ey, komm doch bitte, bleib doch hier und wir brauchen dich und wir machen dich richtig groß raus? Oder war das so, ja, wo die Tür ist, weiß halt. Oder wie war das?
Ja, also kurz vor den Wahlen war das tatsächlich. Da war ein Aktivierungsversuch. Okay. Ich war wirklich nicht so oft da. Und dann war ich einmal da und dann hat mich die Ortsvereinsvorsitzende angerufen und hat gesagt, hey, willst du nicht Delegierter werden? Und ich sehe da immer wenig Menschen mit Migrationshintergrund und wäre doch vielleicht auch gut, wenn du da bist. Und ich mag das ja überhaupt nicht, wenn mir Menschen dann sagen, das ist wegen Migrationshintergrund. Ja, okay, wir brauchen bestimmte Quoten in Verwaltungen, im Management etc. Da gehe ich überall mit, damit einfach eine stärkere Durchmischung stattfindet so. Aber so ich persönlich, deswegen soll ich jetzt Delegierter werden, damit da eine Quote ist, habe ich mir erst gedacht, habe dann gesagt, okay, ich melde mich. Ich bin ein sehr impulsiver Typ. Wenn sowas passiert, bin ich dann ans Wahllokal gegangen tatsächlich. Der Bundestagsabgeordnete aus Bochum heißt ja Serdar Yüksel. Das ist auch eine kurdische Figur, eine Repräsentationsfigur, ein Vorbild auch für viele KurdInnen aus Bochum. Und bin dann ans Wahllokal gegangen, da kam dann ein Rentner, hat gesagt so, stabile Renten, das können die doch gar nicht versprechen. Und ich bin dann einfach zum Rentner gegangen und gesagt so, hey, ja, irgendwas muss man ja versprechen, aber natürlich, Renten sind ein Problem, hab ein bisschen gequatscht, hab dann mit den Leuten am Wahllokal auch gequatscht und gesagt so, hey, ich bin von dem Ortsverein und einer hat mich dann angefangen zuzureden und am Ende hat die Person die Frage gestellt, gehst du wählen? Und ich hatte ihm vorher gesagt, ich bin hier im Ortsverein und da habe ich mir gesagt so, nee, ich werde kein Delegierter, ich muss aus dieser Partei raus.
Okay.
Und also das war schon so ein wichtiger Moment, aber ich realisiere auch immer wieder, wenn ich jetzt gerade mit migrantischen Mitgliedern bei der SPD spreche, dass da ein starker konservativer Flügel ist. Das wusste ich ja schon vorher. Also wir kennen die SPD in Hamburg. Wir haben wir haben Bundeskanzler gehabt wie Olaf Scholz. Da ist ein starker konservativer Flügel. Ich weiß, dass ich mich in diesen Reihen einfach nicht wohlfühlen werde. Und ich kann auch nicht das hatten wir auch letztens in der Podiumsdiskussion, ständig, immer wieder, wenn irgendein wichtiger Funktionär da ist, nachreden und sagen, hey, das ist genauso, das ist wichtig. Das kann ich nicht. Ich merke auch, dass das viele einfach in Parteien machen. Das sind so verkrustete Strukturen, wo du einfach einen bestimmten Weg gehen musst. Du musst erst Rosen verteilen, Plakate aufkleben, nachsagen, was dein Bundestagsabgeordneter sagt, mitgehen, wenn beispielsweise für die Aussetzung des Familiennachzugs gestimmt wird, wie in Bochum getan wurde. Es gibt Abgeordnete, die das nicht tun. Ein Abgeordneter ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Aber dieses Parteisoldatentum, Das mag ich tatsächlich gar nicht. Und ich habe wirklich das Gefühl, in der Linken, man sagt ja immer, in linken Kreisen gibt es mehr Streit. Und gerade deswegen, weil eben nicht dieses Parteisoldatentum so hochgehalten wird.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das gehört auch dazu. Du wirst nie eine Partei haben, wo alle in die gleiche Richtung gehen. Du wirst immer irgendwelche haben, die ein bisschen anders denken. Aber das ist gerade wichtig. Streit ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ist ja nichts Negatives ein Streit. Es muss ja was gelöst werden. Eigentlich ist das total gut, wenn man sich auch mal streitet. Aber interessant, die Frage ist mir gerade so spontan eingefallen. Und es ist immer so der Verweis auch so zum Fußball. Also wenn so ein Spieler wechselt, ne? Also was ist der Verein dem Spieler wert? Will er den doch noch ein bisschen halten oder wechselt er zum FC Linke oder so? Ne?
Ja, also Johnson war ja auch, also sie war erst bei den Linken, ist dann zu den Grünen gegangen. Ich meine, die Linke hat ja gerade in NRW eine interessante Geschichte. Wir haben hier Bundestagsabgeordneten gehabt von den Linken, die zu BSW gegangen sind. Und der gesamte Kreisverband war eigentlich in Ruinen, nachdem das BSW zustande gekommen ist. Das waren tatsächlich auch immer Gründe, nicht zu den Linken zu gehen. Also wir sehen, was mit dem BSW passiert. Also meiner Meinung nach ist es auch keine linke Partei. Das muss man ganz, ganz klar sagen.
Ja.
Und das waren immer Gründe, warum die Menschen gezögert haben. Zum Glück ist es jetzt nicht mehr so.
Ja. Die Kommunalwahl steht kurz bevor. Am 14. September ist es dann soweit. Du hast gerade schon mal so ein Thema gesagt, Ungerechtigkeit in deiner Stadt willst du angehen. Aber welche Themen sollten denn noch unbedingt im Vordergrund stehen für dich oder für euch?
Ja, ganz wichtig ist tatsächlich das Thema Wohnen in Bochum. Das wurde von den anderen Parteien nicht so stark bespielt, aber man muss ganz und klar sagen, wir haben gestiegene Mieten, aber die Mieten wurden erhöht. Die Mieten wurden seit 2014 um 47% erhöht. Das heißt, die Menschen, die hier leben, wo die Löhne teilweise nicht gestiegen sind, die können nicht umziehen, die können sich keine andere Wohnung leisten. Die Sozialwohnungen verschwinden. Also wir hatten 250, okay, das habe ich statistisch gar nicht jetzt so im Kopf, aber es gibt immer weniger Sozialwohnungen. 80% der Gebäude haben eine sehr, sehr schlechte Energieeffizienzklasse. Beispielsweise sagt der Mieterverein in Bochum, dass 7.000 Wohnungen frei sind, aber 4.000 davon unbewohnbar sind. Wir haben auch Problemimmobilien in Bochum und das sind Dinge, die ständig ignoriert wurden. Also wir haben tatsächlich einen besonderen Fall in Bochum. Rot und Grün arbeitet zusammen. Die stellen auch gemeinsam den Oberbürgermeisterkandidaten, haben das auch letztens so getan. Aber tatsächlich gab es ganz, ganz viel Spielraum für Vonovia, die hier auch ihre Hauptzentrale tatsächlich hat. Und wenn man mit den Menschen spricht, die in Vonovia-Siedlungen wohnen oder in Vonovia-Wohnungen wohnen, die sind in einem katastrophalen Zustand teilweise. Also man kann einfach auch ganz simpel, und ich frage mich auch, warum das Menschen nicht machen, wenn man eine einfache Google-Suche macht und sich die Bewertung einmal anguckt und die Beschwerden der Menschen allein auf Google sind so zahlreich, das zeigt doch, dass da eigentlich ein krasses Problem ist. Also wir wollen auf jeden Fall den Verein für Bauen und Wohnen stärken, dass der mehr in den öffentlichen Wohnungsbau investiert. Wir wollen den sozialen Wohnungsbaubestand erhalten und wir wollen den weiter ausbauen und wir wollen auf jeden Fall Wuchermieten bekämpfen, damit wir ein bezahlbares Wohnungssystem in Bochum haben. Ja. Das wäre tatsächlich der Block, den wir auf jeden Fall angehen. Wir haben gesagt, wir stimmen keinem Beschluss zu, der das Wohnen in Bochum teurer machen wird. Das ist das einzige Versprechen, das wir geben. Wir sind eine Partei, die nicht groß rumverspricht und sagt, ich packe an, ich mache das, ich verspreche euch, ich bin jeden Tag in meinem Kiez. Das machen wir alles nicht. Wir haben gesagt, das ist das Versprechen, das wir auf jeden Fall geben können. Und sonst sind natürlich ganz klassische linke Themen, die wir bespielen werden, beispielsweise das Kulturbudget vielleicht zu umverteilen, wenn es möglich ist, dass die freie Szene gestärkt wird. Also wir haben im Kommunalwahlprogramm geschrieben, dass wir die auf 10% erhöhen wollen. Wir haben gesagt, dass jede Schule in Bochum oder jeder Schüler eine warme Mahlzeit am Tag kriegen sollte. Das ist ganz wichtig. Wir haben Probleme mit dem öffentlichen Verkehrsnetzwerk, denn das ist auch teurer geworden. Wir hatten Kurzstreckentickets. Ich meine, die lagen im Bereich von 2 Euro, die wurden jetzt erhöht auf 3,70 Euro. Das können sich Menschen auch immer weniger leisten. Das ist ziemlich teuer. Ich weiß, dass so ein Versprechen wie wir machen den ÖPNV kostenlos, ist natürlich ein Wunschdenken. Das wäre total schön. Muss man schauen, wie man das macht. Ich bin ja selbst ein politischer Neuling und kann tatsächlich gar nicht sagen, wie das bürokratisch umgesetzt werden kann. Aber das wäre schön, zumindest wenn wir das Kurzstreckenticket bei 1,70 Euro bzw. 2 Euro lassen. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Und über den Integrationsausschuss wollen wir tatsächlich die European Coalition of Cities Against Racism umsetzen. Die haben tatsächlich einen 10-Punkte-Plan, wie man das machen kann. Und der sieht tatsächlich vor, dass migrantische Communities eine gute Selbstorganisation haben und dass Verwaltungen etc. Antirassismus-Schulungen bekommen, Quoten in Verwaltungen eingeführt werden etc. Also das sind so die groben Ideen, die wir in Bochum vorhaben, aber im Vordergrund steht natürlich das Thema Wohnen.
Ja, ich finde das sehr schön, dass ihr nichts versprecht, weil da baut man ganz schnell Luftschlösser auf und wenn die ja nicht erfüllt werden, zerstört das Vertrauen in Politiker. Deswegen sind wir gerade da, dass Leute keinen Bock haben auf Politik, weil ihr habt doch gesagt, das machen wir so und das machen wir so. Am Ende, wird doch leider nichts raus. Und da kommt die Enttäuschung dann hoch. Deswegen finde ich es ja schön, dass du sagst, wir können nichts versprechen. Das ist nun mal so, das können wir nicht machen. Ich glaube, diese Ehrlichkeit ist auch unheimlich wichtig, auch gerade bei Wählern, wenn die noch nicht wissen, was wählen wir und dass man dann mit Ehrlichkeit um die Ecke kommt. Und das führt mir so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Kommunalpolitik kann ja manchmal so ein bisschen abstrakt wirken. Was wird gewählt? Wen muss ich wählen? Wen kann ich wählen? Was kannst du Bürgern noch mitgeben, die gerade unsicher sind, was sie wählen sollen oder ob sie überhaupt wählen gehen sollen, ob das was bringen kann?
Ich sage immer wieder, also das ist sehr interessant tatsächlich, gerade in diesem Wahlkampf, also und auch mit der Social-Media-Präsenz und wie ich mit den Menschen interagiere, sind die Menschen immer auf mich zugegangen und haben gesagt so, das ist einfach der Typ, den ich kenne, also so authentisch. Und das hätte ich auch früher tatsächlich getan und habe gesagt so, kommt mit uns ins Gespräch, sprecht mit uns, geht wirklich zu den Wahlständen, informiert euch, guckt euch die Kommunalwahlprogramme an, das kann ich sagen. Die Wahlen in NRW werden sehr, sehr kompliziert tatsächlich, denn es werden ganz viele unterschiedliche Dinge gewählt. Also man kann den Oberbürgermeisterkandidaten direkt wählen. Es wird das Ruhrparlament gewählt im Ruhrgebiet, Regionalverband Ruhr heißt das. Die Bezirksvertretungen werden gewählt, das sind die Ministadträte in den Kommunen. Der Stadtrat wird gewählt, das ist das, wofür ich kandidiere, und Menschen mit Migrationsgeschichte oder nicht deutsche StaatsbürgerInnen, die dürfen den Integrationsausschuss wählen. Das heißt, es könnte sein, dass man 5 Stimmen hat, und das wird tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Und allein sich darüber, über die Newskanäle wie WAZ, ne, das ist hier das allgemeine Zeitung im Ruhrgebiet, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, sich darüber zu informieren, ist extrem relevant. In anderen öffentlichen Sendern, Tagesschau etc. wird auch darüber informiert. Also man muss sich auf jeden Fall erstmal darüber informieren, was die Kommunalwahlen überhaupt sind. Und das hilft tatsächlich, ins Gespräch zu gehen, auch mit uns. Wir haben viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, und das ist eine Empfehlung, die ich geben würde.
Okay, aber verstehst du auch Menschen, die sagen, ey, das ist so kompliziert, ey, macht, was ihr wollt, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Du sagst gerade, bis zu 5 Wahlentscheidungen stehen dir an. Kannst du da Bürger auch so ein bisschen nachfühlen, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf?
Absolut. Ich kann, also wenn Politik, das größte Problem ist ja auch so eine Politikverdrossenheit. Also wir haben jetzt Integrationsausschuss, das habe ich ja gerade erklärt, wer das wählen darf. Die Wahlbeteiligung lag bei 8% vor 5 Jahren. Also das heißt, es wurde kaum informiert. Das zeigt ja auch, wie mit den Menschen mit internationaler Familiengeschichte umgegangen wird. Ne? Also die werden total außen vor gelassen, wenn eine Wahlbeteiligung von 8% ist.
Ja.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Leute sehen Plakate, lesen Namen, die sie noch nie im Leben gehört haben. Und diese Person soll dann den Kiez oder die Nachbarschaft vertreten.
Ja.
Ich kann das sehr gut verstehen. Deswegen machen wir ja jetzt nicht klassische Wahlstände. Ich meine, wir haben auch teilweise nicht das Budget dafür. Ne? Wir müssen halt einfach mehr Sitze im Stadtrat bekommen, sondern gehen einfach konkret mit unserer Manpower an die Haustüren, sprechen mit den Leuten, informieren die Menschen. Das sind so Dinge, die wir versuchen, die wir angehen wollen. Aber eine grundsätzliche Politikverdrossenheit, die kann ich verstehen. Also gerade in Bochum, die Löhne sind teilweise nicht gestiegen, die Menschen wollen umziehen, die können sich aber dann die Wohnung nicht mehr leisten, bleiben dann in ihren Immobilien, die sie eigentlich gar nicht mehr schön finden, und denken sich, okay, was hat die Politik überhaupt für mich getan? So. Und ganz interessant auch, also das ist eine Strategie, die jetzt die AfD zum Beispiel fährt, die machen ja teilweise gar keinen Wahlkampf mit kommunalpolitischen Themen. Die versuchen, die Leute mit irgendwelchen bundespolitischen Themen zu mobilisieren, damit sie gewählt werden. Und da muss man auch ein Verständnis für schaffen tatsächlich. Also es gibt bestimmte Themen, die wir kommunalpolitisch bespielen können. Es gibt aber bestimmte Themen, auf die hast du über die Kommunalpolitik gar keine Auswirkung. Da musst du auf die Bundespolitik schauen oder auf die Landespolitik.
Ich glaube, es ist auch ganz kompliziert, wenn du angesprochen wirst, du bist für die Kommunalpolitik zuständig, aber wenn jetzt jemand kommt mit bundespolitischen Themen, da hast du gar keine Auswirkung drauf. Du kannst zwar informieren, das ist so und so und so und so, aber letzten Endes, auch wenn ich dich mag, aber du bist dafür nicht verantwortlich, was da oben läuft, ne?
Genau. Ja, das ist sehr interessant. Das passiert tatsächlich oft, dass so eine grundlegende Unzufriedenheit herrscht. Dann wird über bestimmte Themen gesprochen. Wir hören natürlich da auch zu. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass der Kreisverband ganz viele Menschen hat, die einfach sehr versiert sind, inhaltlich auch, die mit den Menschen ins Gespräch gehen können. Sei es, wenn es 20% Gesprächsbeteiligung ist, wirklich diese 80% zuhören. Ich stand letztens am Markt und das hat 90 Minuten gedauert tatsächlich. Ich habe wirklich vielleicht 10 Minuten Gesprächsanteil gehabt und hab aber immer wieder mir gesagt, so, okay, diese Person hat Gesprächsbedarf, wir wollen zuhören. Das ist ja auch so ein progressives Ideal, dass wir füreinander da sind. Und das machen tatsächlich viele in unserer Partei, auch also in unserem Kreisverband genauso. Die sehen das, ich möchte diesen Menschen zuhören, auch wenn es gerade meine Energie auch zieht. Ich mache da jetzt mit. Und das ist super wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird. Und das ist ja auch genau das. Wir machen die Inhalte erst übers Zuhören, nicht über die Köpfe hinweg. Und ich glaube schon, dass das hilft, dieser Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Wir hatten eine extrem hohe Wahlbeteiligung nach den Bundestagswahlen. Kommunalpolitisch ist es statistisch gesehen niedriger. Ich weiß jetzt nicht, wie es wird am 14.09., aber die Menschen scheinen sich ja auch stärker zu informieren. Trotzdem gibt es halt Bereiche, die wir, ja, wo man nicht an die Menschen drankommt, weil sie sagen, ich will grundsätzlich nicht oder so.
Ja, krass, Bundespolitik, ich will nicht wissen, was jetzt bei den Grünen anständen los ist, die auf Robert Habeck angesprochen werden. Ja. Also in deren Haut will ich dann auch nicht stecken.
Ja, das ist, ja, es, ja. In Bochum ist auch, also kommt auch viel interne Kritik. Wir haben ja einfach einen Realo-Flügel und einen linken Flügel bei den Grünen, das ist einfach so. Und in Bochum wurde tatsächlich ein ehemaliger Polizeipräsident, als Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt. Das fanden viele aus der grünen Jugend erstmal nicht so gut. Und dann kam immer mehr raus, dass auch er auch Leiter eines, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber Ermittlungsausschusses war in Dortmund, während die NSU-Morde dort passiert sind. Er hat tatsächlich 8 KommissarInnen geleitet. Er hat die Ermittlungsbehörde oder der Ausschuss war vor allem für politisch motivierte Tatbestände zuständig, hat dann 2 seiner KommissarInnen in diese Ermittlung reingeschickt und die kamen dann raus und haben gesagt, wir können keinen politisch motivierten Tatverdacht feststellen. Das ist halt ein Thema, was gerade die Linken beeinflusst natürlich. Die sagen, es gibt linke Positionen, die sagen grundsätzlich keinen Polizeipräsidenten. Aber wir haben, wenn man sich die Alternativen anschaut, wahrscheinlich wird es SPD-Grün. Ne? Wahrscheinlich wird es der ehemalige Polizeipräsident Jörg Luckert, aber sonst hätten wir als Alternative den CDU-Kandidaten. Das Kommunalwahlprogramm der CDU ist wirklich sehr weit entgegengesetzt zu dem der Linken und der Grünen. Das wäre halt etwas, was wir uns nicht wünschen können. Und die anderen Kandidierenden, muss man mal schauen, wie hoch die Chancen sind. Es wäre natürlich schön, auch wenn es eine linke Oberbürgermeisterkandidatin werden könnte. Aber wir müssen natürlich immer realistisch sein und schauen, wie ist es statistisch. Und es wird spannend.
Auf jeden Fall. Du hast gerade, habe ich jetzt gerade festgehalten, weit entgegengesetzt, das Wahlprogramm CDU und Grüne, das ist so nach Motto, das ist scheiße. Aber du hast schon das politische Sprech total drauf, finde ich super.
Ja.
Klasse.
Ja,
man muss zwischen den Zeilen lesen, ne? Gerade in der Politik.
Es ist super wichtig, dass man irgendwie nicht ideologisch irgendwie, also das ist vielleicht auch aus meiner philosophischen Ausbildung entstanden. Ich versuche immer zu sagen, es gibt keine absolute Wahrheit in bestimmten Dingen und ich bin überzeugt von progressiver linker Politik, die überzeugt die Menschen, die überzeugt in Gesprächen die Menschen, die geht mit den Menschen in den Kontakt, die schaut, dass bestimmte Stadtteile nicht isoliert werden, die fördert eine gewisse Nachbarschaftskultur, das ist Kern linker Politik, gerade linker Kommunalpolitik, also wirklich dieses Grassroot-Denken. Und das, was die CDU beispielsweise fordert, ne, Parkhäuser, Parkplätze etc., das sind halt alles Sachen, die individualisieren, die isolieren. Es gibt natürlich Menschen, die wollen in ihrem Auto in die Stadt fahren und wollen in ihrem Auto zurückfahren und wollen die Bahn nicht benutzen. Natürlich existiert das. Aber dass das unserem grundlegenden Verständnis wie Community, Gemeinschaft und Gesellschaft aufgebaut werden sollte, gerade in solchen Zeiten der ökonomischen Unsicherheit widerspricht, das ist das ist irgendwie klar.
Ja. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft von Bochum schaust, welche Vision hast du für diese Stadt in den nächsten Jahren, außer dass der VfL irgendwann mal wieder aufsteigt oder so?
Das wäre sehr schön. Ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Fußballfan, aber in Bochum ist es wirklich herzlich und süß. Dieses Stadion ist fantastisch, das ist ein super Hexenkessel. Und die Menschen hier auch, man sagt ja auch, also ich habe letztens eine Statistik gelesen, Bochum ist die freundlichste Stadt in Deutschland. Das kann ich auch so, die Menschen hier sind wirklich zugewandt. Also dieses Schnacken im Ruhrgebiet ist auch immer wieder da und man kommt super leicht ins Gespräch. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir das Wohnungsproblem bekämpfen. Das wäre wirklich fantastisch, wenn jeder hier so leben könnte. Dass es auf jeden Fall ein lebenswertes Leben ist, das ist sehr wichtig und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass der Kulturbereich gestärkt wird, denn wir haben gerade nach Corona ganz viele Menschen, die in der freien Szene aktiv sind, Pop-Up-Stores, versuchen freie Kunst zu machen, Musik zu machen, im Theater aktiv zu sein und ich glaube, diese Stadt hat Riesenpotenzial, denn es ist eine Studentenstadt, hier kommen immer wieder neue Leute hin, hier mischt sich das immer wieder neu durch, durch, auch wenn Durchschnittsalter relativ hoch ist im Vergleich zu den Studierenden, glaube ich, dass man diese Studierenden in die Stadt holen kann und sie kreativ so aktivieren kann, gerade wenn es Gelder gibt, gerade wenn es Fördermittel gibt, gerade wenn es Räume gibt, gerade wenn Leerstand so verwendet wird, dass es Pop-Up-Stores gibt, künstlerische Aktivitäten dort stattfinden. Das wünsche ich mir für Bochum tatsächlich. Ich wünsche mir tatsächlich auch, dass Bochum eine grüne Stadt wird, denn wir haben eine hohe Versiegelung in Bochum. Das ist ein großes Problem. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Grünflächen. Die Innenstadt hat jetzt jährlich einen Hitzerekord aufgestellt. Wir hatten, glaube ich, dieses Jahr 37,5 Grad. Das geht auf jeden Fall nicht. Im gesamten Ruhrgebiet hat man damals so gebaut, in den 60ern, 70ern, gibt es einen Ring um den Innenstadtkern, der immer befahren wird. Das sieht man am Dortmunder Wall, das siehst du in Essen, das hast du tatsächlich auch in Bochum. Ich fände es schön, wenn die Innenstadt komplett autofrei funktionieren würde. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Radwege. Es gibt gerade ein Projekt, das wird tatsächlich durch den RVR, also Ruhrparlament, gefördert. Radschnellweg zwischen Ruhrgebietsstädten. Idealerweise führt die irgendwann durch ganz NRW, aber das ist natürlich ein Traumdenken. Das wäre sehr schön. Ja. Also wenn wir diese Themen wirklich, also die Wohnungsnot auf jeden Fall bekämpfen, Kulturveranstaltungen, also Kultur stärken, Verkehrswende grün voranbringen, auf jeden Fall die Innenstädte so vergrünen, dass es lebenswert ist, dass es Bereiche gibt, wo Menschen zusammenkommen können, ohne Konsumzwang zu haben, vor allem auch für Jugendliche. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die irgendwo zusammenkommen können, wo die sagen, okay, das ist cool, hier chill ich mich mal hin, das ist doch schön. Ich glaube, Bochum hat das Potenzial tatsächlich dafür. Und oft kommen Menschen hin und sagen, das ist ja hässlich, das ist zerbombt etc. Also nicht zerbombt, sorry. Das ist hässlich und grau. Aber die Geschichte des Ruhrgebiets ist halt nun mal so, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg heftig zerbombt wurde. Danach wurde es wieder versucht aufzubauen. Es gab tatsächlich auch Gebäude, die nicht zerbombt wurden, die aber abgerissen wurden und neu gebaut wurden. Also wir haben hier überall brutalistische graue Architektur. Aber das Graue lässt sich unfassbar schön mit Grün verbinden. Deswegen gibt es hier extrem viel Potenzial. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Vision für Bochum.
Ja, das ist eine sehr schöne Vision. Zum Abschluss kannst du noch ein bisschen Werbung für dich persönlich machen. Gibt es ein Motto oder einen Grundsatz, nach dem du handelst und den du mal unseren Zuhörern so mit auf den Weg geben könntest?
Ja, tatsächlich habe ich mir das letztens gedacht. Also das ist jetzt, also wir haben ja gerade diese radikale Freundlichkeit angesprochen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder versuche. Also wirklich immer wieder versuchen, freundlich zu sein, höflich zu sein, mit den Menschen so zu sprechen, auch wenn die Menschen einem etwas negativer entgegnen. Natürlich habe ich auch meine Momente, wo ich irgendwie Ruhe brauche, wo ich passiver bin etc., aber gerade diese Freundlichkeit, das hilft tatsächlich. Und die hat mir auch tatsächlich in den letzten Jahren auch Bochum beigebracht. Also hier sind wirklich viele freundliche Menschen und ich versuche mit jedem so in Kontakt zu treten, wie ich möchte, dass mit mir umgegangen wird. Und das hilft mir tatsächlich. Und kill them with kindness, das ist, würde ich sagen, so ein Motto von mir.
Ja, voll cool, voll cool. Lieber Patrigan, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt mit dir, habe viel über das Ruhrgebiet, über Bochum und vor allem über dich erfahren. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Richtig schön. Dankeschön. Danke für die Einladung vor allem.
Ja, sehr, sehr gerne doch. Also an alle NRWler da draußen, am 14.09. geht wählen. Also vornehmlich natürlich die Linke, das wäre ganz cool, aber Hauptsache, ihr geht auf jeden Fall wählen, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ein richtig hohes Gut. Genau, hol dir deine Stadt zurück, hältst du gerade nochmal in die Kamera, richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören an alle und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Glück auf!
Glück auf!
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.